Fritzchen schreibt aus dem Ferienlager an seine Eltern einen Brief. Liebe Mami, lieber Papi, mir geht es hier sehr gut. Es ist sehr schön hier. Was ist eine Epidemie? Ich weiß, manche von uns fragen sich jetzt nicht, was ist eine Epidemie, sondern eher, was ist ein Brief? Im Zeitalter von Kurznachrichten und anderen digitalen Kommunikationsformen. Aber euch kann geholfen werden. Der heutige Predigttext ist ein Brief. Und in diesem Brief werden keine Eltern angesichts einer Epidemie im Zeltlager verunsichert. Vielmehr versichert dieser Brief Menschen im Gefangenenlager in Babylon, dass Gott sie nicht vergessen hat, sondern ihnen Zukunft und Hoffnung schenkt. Weil der Brief Jeremias an die nach Babylon verschleppten Israeliten keine Kurznachricht ist, halte ich mich an die Eingrenzung des Predigttextes durch die Predigttextkommission und lese als Predigttext aus dem Jeremia-Buch Kapitel 29 die Verse 1, 4 bis 7 und 10 bis 14. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr Zebaut, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären, mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr's wohl geht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Wir befinden uns in den Jahren 597 vor Christus bis 587 vor Christus. Schon lange hat Gott durch eine Reihe von Propheten dem Volk Israel sein Gericht angekündigt, weil Israel an Gottes Willen vorbei gelebt hat. Jetzt 597 vor Christus muss es die Konsequenzen tragen. Der babylonische König Nebukadnezar belagert Jerusalem, erobert die Stadt und deportiert vor allem zunächst die Oberschicht. Bevor er 10 Jahre später, 587, noch einmal anrückt, weil die von ihm eingesetzte Vasallenregierung eben auch nicht sich an ihm orientiert hat, erobert 587 Jerusalem dann richtig, zerstört den Tempel und nimmt dann große Teile der Bevölkerung mit. Und zwischen diesen beiden Eroberungen wendet sich Jeremia mit seinem Brief an die bereits nach Babylon verschleppten Israeliten. Und sein Wunsch, er will im Namen Gottes den Verschleppten Mut machen, mitten in der Krise, und ihnen Orientierung geben. Und genau diese Kraft hat jener Brief Jeremias bis heute. Wenn Menschen wie die Israeliten damals im wahrsten Sinn des Wortes den Boden unter ihren Füßen verloren haben. Deshalb ein erstes. wenn der Boden unter den Füßen verloren geht. Die babylonische Gefangenschaft Israels ist natürlich einzigartig. Und doch entdecken wir in dieser Wegführung Gottes mit Israel sehr vieles, was unser Leben in dieser Welt grundsätzlich ausmacht und auch sehr persönlich bestimmen kann. Wie Israel im wahrsten Sinn des Wortes den Boden unter den Füßen entzogen bekommt und sein Land verliert, ist es auch uns nicht verheißen, dass es im Leben immer aufwärts geht. Es gibt keine Zusage, dass immer alles mehr wird und wir laufend unsere Grenzen erweitern. Leben in dieser Welt heißt auch, gewonnenes Terrain preisgeben zu müssen. Ob das der verlorene Boden unserer Gesundheit ist, der verlorene Boden einer Arbeitsstelle, der verlorene Boden einer Beziehung oder der verlorene Boden von anderem, was uns lieb geworden ist. Gleichzeitig wäre es aber zu einfach, solche Verlusterfahrungen, und Sie können die Ihren dazulegen, wäre es zu einfach, solche Verlusterfahrungen, wie es bei Israel hier der Fall war, als konkrete Strafe Gottes zu deuten. Es war bei Israel in dieser sehr konkreten Situation so. Und wir sind geneigt, wenn wir Schweres durchmachen, zu fragen, was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich mich versündigt? Dass das mich jetzt trifft. Aber genau dieser Frage schiebt die Bibel und allen voran Jesus einen Riegel vor. Am deutlichsten in der Erzählung von der Heilung des Blindgeborenen in Johannes 9. Dort wird Jesus gefragt, wer denn gesündigt habe, weil dieser blind geboren sei. Dieser oder seine Eltern oder wer auch immer. Und Jesus weist die Frage sofort zurück. Nein, seine Blindgeburt ist keine Frage von Schuld und Strafe, sondern Gott soll darin und in seiner Heilung verherrlicht werden. Also Jesus verbietet es geradezu, hinter leidvollen Erfahrungen Sünde zu suchen, mit der wir an Gott schuldig geworden wären und wofür wir jetzt diesen Weg gehen müssten, den wir eben zu gehen haben. Wenn Schuld in unserem Leben da ist, dann zeigt uns Gott diese auch so. Du brauchst und du darfst sie nicht als Begründung einer schweren Erfahrung suchen. Was wir also brauchen, angesichts vielfältiger Erfahrungen, in denen auch uns der Boden unter den Füßen entzogen wird, das sind Hilfestellungen, mit denen wir wieder neu Mut fassen und wieder neu Fuß fassen. Und die gibt uns Jeremia in seinem Brief. Hilfestellungen. Hilfestellungen für Leitsituationen, mit denen Jeremia uns zeigt, wie wir wieder Boden unter den Füßen bekommen und wieder neu Fuß fassen können, wo wir Boden unter den Füßen verlieren. Deshalb nach, erstens, wenn der Boden unter den Füßen verloren geht, zweitens, Hilfestellungen, um neu Fuß zu fassen. In Jeremias Brief sticht eine Formulierung heraus, indem er sie dreimal so formuliert. Dreimal lesen wir hier bei Jeremia, dass Gott im Blick auf die nach Babylon Verschleppten sagt, dahin ich euch habe wegführen lassen. Und wenn das dreimal hier vorkommt, ist das sicher kein Zufall. Was also auf den ersten Blick als reine Strafmaßnahme erscheint, Gott lässt wegführen, ist meines Erachtens auf den zweiten Blick ein großer Segen. Die Aussage, dahin ich, sagt Gott, euch habe wegführen lassen, wird nämlich dann kostbar, wenn wir uns überlegen, hier säße eine andere Macht im Regiment. Wenn Jeremia Gottes Aussage betont, dahin habe ich euch wegführen lassen, dann betont er damit auch und gerade, wenn du Schweres durchmachst, sitzt Gott im Regiment. Auch wenn Gott Schweres zulässt, zieht trotzdem nicht irgendwer oder gar der Teufel die Strippen, sondern regiert immer noch der lebendige Gott. Es wäre ja furchtbar, wenn wir ausgerechnet im Leid und wenn uns Schweres widerfährt, nicht mehr in der Hand Gottes wären, sondern zusätzlich zur Not, die ja schon schlimm genug ist, auch noch auf Gott verzichten müssten. Und Jeremia erinnert uns, auch im Leid sitzt kein anderer im Regiment als der lebendige Gott, der bei allem, was er zulässt, dich über alles liebt, bei dir ist und alles für dein Heil getan hat. Eine zweite Hilfestellung, um wieder Boden unter den Füßen zu bekommen, entdecken wir in der Zusage von Vers 11. Diesem bekannten Vers mit so viel Tiefgang. Wenn Gott sagt, ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Gott hat keine Gedanken des Leides über dich, sondern will dir Zukunft und Hoffnung schenken. Leid in dieser Welt hat ja unterschiedlichste Ursachen. Manches können wir erklären, vieles nicht. Und letztlich bleibt uns als Antwort auf die Frage nach dem Warum lässt Gott es zu, letztlich bleibt uns als Antwort auf diese Frage nach dem Warum nur festzustellen, wir sind Teil einer gefallenen und vergehenden Welt. Diese Welt muss vergehen, mitsamt ihrer Schuld, mit ihrer Krankheit, mit ihrer Not und mit ihrem Tod, wenn all das nicht auch noch die Ewigkeit prägen soll. Die Frage ist also eigentlich nicht, weshalb wir durch Schweres müssen. Das gehört zu dieser Welt, so wie sie ist. Die Frage ist, wie wir in allem Schweren lernen, weiter zu sehen und weiter zu gehen. Wie können wir weitersehen und weitergehen, und zwar von Gott her, der uns nichts Böses will, sondern der dich über alles liebt, dass er allem Leid und dem Tod das letzte Wort entrissen hat. Dafür ist Jesus ja gestorben und auferstanden, um uns zu erlösen. Man könnte also auch sagen, diese berühmte Frage, warum lässt Gott das zu? Beantwortet Gott auf seine Weise. Gott lässt das Leid zu an seinem eigenen Sohn um meinetwillen. Um meiner Sünde willen, um meiner Krankheiten willen und um meines Todes willen. Und nicht nur meinetwillen, sondern um dieser Welt willen. Warum lässt Gott das zu? Gott lässt das zu an seinem eigenen Sohn und lädt auf ihn, was wir nicht tragen können. Lädt auf ihn und er stirbt damit am Kreuz, dass wir nicht mit dieser vergehenden Welt verloren gehen, sondern gerettet werden. Die Warum-Frage hat etwas mit unserem Weltbild zu tun. Die Warum lässt Gott das Zufrage unterstellt, dass die Welt gut ist und Gott das Böse uns in die Schuhe schiebt. Wenn es aber umgekehrt ist, und wir in einer gefallenen Welt leben und letztlich alles sterben muss, dann ist doch ein Wunder, wie Gott bis heute immer wieder helfend eingreift und vor allem alles dafür getan hat, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern Jesus Christus und seine Auferstehung und mit ihr die unsere und das Leben. Oder eben mit unserem Predigttext, Gott hat keine Gedanken des Leides über dich, sondern er nimmt stattdessen dein Leid auf sich und seinen Sohn Jesus Christus und schenkt dir dafür Zukunft und Hoffnung. Leid und Tod haben nicht mehr das letzte Wort, sondern Jesus Christus, der die Auferstehung und das Leben ist. Das waren jetzt zwei grundlegende Hilfestellungen, wenn uns der Boden unter den Füßen entzogen wird, um uns neu Halt zu geben, zwei grundlegende Hilfestellungen im Weltbild, dass eben zum einen Gott im Regiment sitzt, auch im Schweren, und am Kreuz gezeigt hat, dass er eben nicht unser Leid will, sondern über alles Leid hinaus Zukunft und Hoffnung für dich bereithält. Nach diesen zwei grundlegenden Hilfestellungen im Weltbild, eine dritte Hilfestellung, die wir von Jeremia lernen können, um wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Ich habe es mal zusammengefasst. Nimm Gottes Wegführung an und gestalte sie. Nimm Gottes Wegführung an und gestalte sie. Für die Israeliten hieß das in einer Situation, die sie ja überhaupt nicht wollten. Ich lese noch einmal Vers 5, fortfolgende. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären, mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes und so weiter. Was für ein Auftrag, den Jeremia hier im Namen Gottes an die nach Babylon Verschleppten schreibt. Damit ist klar, ihr Platz ist jetzt definitiv in Babylon. Schluss mit allen Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr. Hoffnungen, die doch immer wieder aufkeimen. Jetzt ist es dran, die Wegführung anzunehmen und aktiv zu gestalten. Und das ist schon auch eine Botschaft für uns heute. Zu prüfen, wo ist es gut, eine innere Rebellion aufzugeben. Und eine Wegführung als Gottes Wegführung anzunehmen und in seinem Sinn zu gestalten. Ein vierter Impuls von Jeremia, um wieder auf die Füße zu kommen. Bleib nicht bei dir, dreh dich nicht um dich, sondern suche der Stadt Bestes und bete für sie zum Herrn. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr's wohl geht, geht's auch euch wohl. Man kann Jeremias Rat sogar noch zuspitzen. Es geht uns nicht erst wohl, wenn es unserer Stadt gut geht. Es tut uns bereits gut, wenn wir das Beste für unsere Stadt suchen. Deshalb mit ganz schlichten Worten, die beste Medizin gegen zerstörerisches Selbstmitleid ist die Zuwendung zu anderen Menschen. Die beste Medizin gegen zerstörerisches Selbstmitleid ist die Zuwendung zu anderen Menschen. Wer das Stadtbestes sucht, betend und gestaltend, der unterbricht auch den Kreislauf zerstörerischen Selbstmitleides. Wer sich nicht mehr um seine Not dreht, sondern sich auch wieder einen Blick für die Not seiner Mitmenschen schenken lässt, dem wird dies gut tun. Wer für seinen Ort betet und das Beste sucht, wird zu einem Segensträger. Für seine Mitmenschen und auch wieder für sich selbst. Direkt daran schließt sich ein fünfter Impuls an von Jeremia. Denn er sagt ja nicht nur, suche der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Sondern, er sagt er, suche der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn. Ich meine, das muss man sich ja schon auf der Zunge zergehen lassen. Die Israeliten sollen nicht nur ihren Alltag gestalten, den sie nicht wollten. Sie sollen nicht nur für ihre Stadt beten, in der sie jetzt sind. Sie sollen obendrein für die Stadt beten, die dafür verantwortlich ist, dass sie sind, wo sie jetzt sind. Manchmal kann Gott einem schon etwas zumuten. Also das hätte sie jetzt wirklich nicht auch noch braucht. Jetzt darf ich nicht einmal beleidigte Leberwurst spielen, sondern soll mein Leben annehmen. Und dann soll ich es schon im Beten und Leben gestalten, aber dass ich jetzt auch noch für die beten soll, die für mein Elend verantwortlich sind und ihr Bestes suchen, ah, das geht doch wirklich zu weit. verständliche Haltung, wenn Menschen uns verletzt und enttäuscht haben. Und doch muss man das Problem nicht mal erst geistlich deuten, schon auf der rein menschlichen Ebene ist völlig klar, der Einzige, dem ich mit meinem Frust und mit meinen bitteren Wurzeln oder mit meinem Hass schade, bin ich selber. Der andere kriegt es doch gar nicht mit, wenn ich im Kram bin oder im Groll. Mich allein und die Menschen, die im engsten Umfeld mit mir zu tun haben, die kriegen mit, wenn mich meine negativen Gedanken auffressen. Und schon deshalb können wir hier von Jeremia lernen. Aber dann hat Jeremias Aufruf natürlich auch eine geistliche Dimension. Spätestens, wenn wir auf Jesus in der Bergpredigt hören, vorhin in der Schriftlesung, und dann am Kreuz sehen, wie er selber gelebt hat, was er gelehrt hat. Ich lese uns nochmal einen Ausschnitt aus den Versen in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das ist Jeremias Botschaft gelebt, erneuert und bestätigt. Und dann hat Jesus am Kreuz selber vorgelebt, was er gelehrt hat. Vater, vergib ihnen, die ihn gerade angeschlagen haben, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann gibt er sein Leben für seine Peiniger, damals und für uns heute, die wir ihn mit unserer Schuld genauso dorthin gebracht haben, wie die Menschen damals. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und auf diese Weise füllt Jesus unser heutiges Jeremia-Wort auf seine ganz eigene Weise. Indem Jesus diesen Weg ans Kreuz geht, sucht er nicht nur der Stadtbeste, sondern der ganzen Welt, in die Gott ihn jetzt geschickt hat. Und bis zum Schluss bittet er für sie, für dich und für mich zum Herrn. Wo wären wir, wenn Jesus gesagt hätte, kaputte Welt, rutscht mir doch den Buckel runter. Nicht so Jesus. Er sucht der Welt Bestes, in die er von sich aus nicht hätte kommen müssen. Er sucht der Welt Bestes, in die er von sich aus nicht hätte kommen müssen und bittet für sie zum Herrn, Vater, vergib ihnen. Weshalb? Weil Gott Gedanken des Friedens über unserem Leben hat und nicht des Leides, sondern der Zukunft und Hoffnung schenken will. Wenn der Boden unter den Füßen verloren geht, erstens. Zweitens, dann gibt Gott uns durch Jeremia ganz konkrete Hilfestellungen, um neu Fuß zu fassen. Und schließlich drittens, letztens ganz kurz, zeigt uns Jeremia Gott als den, der die Weltgeschichte lenkt und der deshalb auch deine Schritte lenken will. Verheißt Jeremia den Israeliten zunächst die Rückkehr aus dem babylonischen Exil nach 70 Jahren, so schließt unser Predigttext, dieser Brief, jetzt oder in diesem Abschnitt des Briefes, schließt er mit dieser Verheißung, deren Erfüllung weit über die damalige historische Situation hinausgeht. Wenn wir lesen in Vers 14, ich will euch sammeln, nicht nur aus Babylon steht da, sondern ich will euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch habe wegführen lassen. Damals waren die Israeliten nicht verstreut in alle Völker. Damals 587 vor Christus. Inzwischen waren sie sehr wohl und sind es immer noch. Was für ein Ausblick, den Jeremia hier bekommt. Wir wissen nicht, wie lange diese Sammlung Israels noch dauert. Aber Gott ist dabei, sie zu sammeln. Die Staatsgründung 1948, nach fast 2000 Jahren Zerstörung und Vertreibung durch die Römer, ohne ein Land Israel. Wir können sie nicht übersehen. Wir wissen natürlich trotzdem nicht, wie lange diese Sammlung noch dauert und wie Gott seine Geschichte weitertreibt und was hier alles noch mit hineinspielen wird. Überbewerten dürfen wir es nicht und trotzdem sehen. Und darin entdecken, wir haben einen Gott, der treu ist. Er steht zu seinem Verheißungswort. Jeremia malt uns Gott vor Augen als den Lenker der Weltgeschichte und als den Lenker der Geschichte seines Volkes. Um wie viel mehr sollte er nicht auch dich führen? Denn ich weiß wohl, sagt er, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Bei allen Fragen, die in dieser Welt bleiben, wo wir Gott und die Welt nicht verstehen, sagt Gott zu dir, mich schmerzt unendlich, dich so leiden zu sehen. Es zerreißt mich, deine Schmerzen zu spüren. Und ich wünsche dir Shalom, Frieden und Heil. Und ich wünsche dir das nicht nur, sondern gebe mein Leben für deine Zukunft. Ich schließe und erinnere uns an den Anfang. Es wird noch manche Epidemie und anderes Leid mehr in dieser Welt geben. Wir sind noch nicht am Ziel. Aber Gott ist treu und hält für dich bereit Zukunft und Hoffnung. Amen.